Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich stelle heute mal die Zahl 313 voran und meine damit die neueste Ausgabe des Computer Club 2, und zwar die Folgenummer. Ich begrüße alle, die uns zuhören, sei es nun mit so einem Ohrstöpsel oder sei es mit einem dicken Lautsprecher, alle seien gegrüßt. Der nächste, bitte.
Das klingt ja schon richtig pompös. Auch ich möchte gerne alle begrüßen, die uns zuhören, und hoffe, dass sie viel Spaß an unseren Themen haben, wobei da etwas Vergangenheitsbewältigung bei ist.
Vergangenheitsbewältigung? Wieso? Bist du Vergangenheit? Nee, ich begrüße erstmal alle, bevor wir hier anfangen mit den allüblichen Frechheiten, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Aber das ist ja nun die Würze in der Suppe.
Ich warte eigentlich auf the News of the Bowdoin Reform, Bowdoin Gratid Reform.
Ach, dieses...
Gibt's da was Neues?
Merkwürdige Kreditdingsbums da. Seit dem 24. Januar, da kam das letzte Schreiben datiert, es kam ein paar Tage später wie üblich, hat das Programm wahrscheinlich sein Pulver verschossen. Es hat ja mehrfach geschrieben, dass es das letzte Mal ist. Und dann war es das wahrscheinlich wirklich das letzte Mal. Und seitdem ist nichts mehr passiert.
Jetzt bist du stressfrei oder wie?
Ja, ich war vorher auch stressfrei. Ich habe ja mit sowas nun nicht so wirklich Stress. Ja, jetzt kommt etwas anderes, was wir ja dann auch in der Fernsehsendungen sehen werden, aber da geht es um eine solch absurde Geschichte, da möchte ich auch nicht vorweggreifen. Es geht um eine Aufstiegserlaubnis, die sowas von daneben und sowas von Banane ist. Also da bitte ich alle Zuhörer um Verständnis dafür. Guckt euch die Fernsehsendung an, wenn ihr was zu lachen haben wollt. Es wird eine Lachnummer.
Erreicht denn die Fernsehsendung dafür, die 30 Minuten?
Ja, die reicht schon. Ich habe zwar Korrespondenz, aber allein das Vorlesen, was notwendig ist, um einen 70 Euro teuren Modellhubschrauber aufsteigen zu lassen, nur weil ich vom Boden da mit der Kamera draufgehen will, das ist schon...
Jetzt verrate nicht zu viel.
Ja, die Leute sollen ja auch Appetit gemacht kriegen. Ich muss ja sagen, was es zum Mittagessen gibt.
Das war jetzt die Werbeeinblendung für die TV-Sendung.
Genau, ist ja wichtig.
Was ist mit der CeBIT?
Die CeBIT ist vorbei. Wir haben nur das Problem, wir wissen noch nicht, was gelaufen ist, weil wir diese Aufnahme vor der CeBIT machen. Und nach der
CeBIT. Wir hatten da so viel Erfahrung, dass wir schon mal sagen können, was da laufen wird. Weißt du nicht, was auf der CeBIT passiert? Da passiert eben doch sehr viel mit Netzen und vieles ist ja schon vorweggenommen durch den World Mobile Congress oder Mobile World Congress in Barcelona. Da wird sehr viel, die Netzwelt ist ganz, ganz wichtig.
Netzwelt ist wichtig, ja, Heinz.
Ja gut, das ist ja kein neues Thema.
Nicht so wirklich.
Unser Ethernet ist bekannt seit 1973. Und ist nicht irgendwo bei einem Elektronikladen entwickelt worden, sondern bei einem Kopiererhersteller, bei Xerox. Xerox hat ja in Palo Alto dieses Park, Xerox Palo Alto Research Center.
Und da gab es die Maus entstanden.
Bitte?
Da ist ja auch die Maus entstanden.
Da ist auch noch mehr entstanden, ja. Und zwar hat da der Robert Metcalf 1973 ein Memo an seine Vorgesetzten geschrieben, hat dann die Struktur des Internet erklärt und hat dieses Protokoll, das man da fährt, wie man Daten austauscht, von dem AlohaNet abgeleitet. AlohaNet war ein Funk.
Hawaii.
Ja, das war an der Universität Hawaii ein Funknetz, mit dem man sich verständigte. Und was man ja macht beim Internet ist, oder beim Ethernet, ist ja an sich, wie ich immer ganz platt sage, je mehr da los ist, desto weniger Durchsatz hat man. Man brüllt einfach in das Netz rein. Also es ist wie bei einer großen Versammlung. Man brüllt in den Saal rein und wenn alle zuhören, ist gut. Wenn ein anderer was sagt, dann wartet man irgendeine Zeit und brüllt dann wieder, bis man sich Gehör verschafft. Und so arbeitet das Internet oder Ethernet heute noch. Dieser Robert Metcalf hat übrigens dann 1979 Xerox verlassen und hat die Firma Dreicom gegründet, die ja mittlerweile von HP gekauft wurde. Und er war damals, die baute den Netzwerk-Equipment, also Karten und Kabel und sowas, was man da eben dazu brauchte. Und er konnte damals DEC und Intel und Xerox davon überzeugen, dass man doch für sowas mal einen Standard schaffen sollte. Und die erste Version wurde schon 1980 vom IEEE verabschiedet. Die Arbeitsgruppe damals war die Arbeitsgruppe 802. Und wenn wir heute mal in diese Normen reingucken, dann heißt das eben die IEEE 802.11.5 oder Punkt sonst irgendwas. Die 802.11n zum Beispiel ist der neue WLAN-Standard, der auch nach dem gleichen Prinzip arbeitet. Wie gesagt, dieser Algorithmus, mit dem das fährt, der heißt dann CSMA-CD, also Carrier Sense Multiple Accessless Collection Detection. Das habe ich jetzt abgelesen, das kann kein Schwein behalten.
Ich habe irgendwie gelernt, dass Sie diese ganzen internetbasierenden Referenzcodes irgendwie in den 60er Jahren im ARPANET entstanden sind.
Ja, das ARPANET war Vorläufer des Internet. Das war ein Projekt, das von den Militärs aufgelegt
wurde. Nein, das war ein Projekt, das wird immer wieder erzählt. Aber das hat Universitäten verbunden und es wurde nur von den Militärs wirtschaftlich finanziell gefördert. Es war ein Kommunikationsnetz von Universitäten. So ist es entstanden.
Ja, das ist am 1962 am MIT entstanden. Und wurde eben vom US-Verteidigungsministerium bezahlt und ist an sich der Vorläufer für das heutige Internet. Und zwar war damals ja die Hochzeit des Kalten Krieges. Die Idee war dabei, dass man ein Netz aufbaut, das vollkommen dezentral ist, dass wenn ein Teil ausfällt, der andere Rest weiterarbeitet.
Ja.
Und nach dem Prinzip arbeitet das Internet ja auch noch.
Man hatte eben Angst vor den großen interkontinentalen Raketen.
Man wollte nicht, wenn ein zentraler Punkt getroffen wird, dass dann plötzlich alles dunkel ist, dass man immer weiterarbeiten kann. Wenn irgendwo noch etwas geht, dann konnte man dann weiterarbeiten. So arbeitet das Ethernet ja heute noch. Und das Internet und die Local LANs arbeiten ja alle nach dem gleichen Prinzip. Gut, wir haben ja denn gerade darüber gesprochen, über dieses Collision Detection da, dass das nicht sehr effektiv ist. Deswegen hatten die Netzwerkausrüster, so Leute wie Dreicom oder Cisco oder sowas, die Idee, diese Kollisionen, die da auftreten können, die verlagern wir nicht in die Kabel, sondern in das Netzwerkequipment. Und da muss man an sich unserem Zuhörer Felix, heißt er, aus dem Forum danken. Der kam mit der Idee um die Ecke. Der sagte, was ist eigentlich ein Proxy? Und daraufhin erzählen wir jetzt die ganze Geschichte.
Ja, also gut. Zurücklehnen, entspannen.
Ja, das dauert jetzt noch 3 Stunden. Oder ich muss schneller reden, damit es in die halbe Stunde Sendung passt. Also, was wir haben dieses Protokoll, dieses Collision Detection. Damit die Leute miteinander reden können, kriegt jeder seine Hausnummer, die IP-Adresse, Internetadresse, sagt man auch ganz platt dazu. Das ist im Prinzip eine Kombination aus 4 Zahlen von 0 bis 255, also ein 32-stelliger Code, der IPv4, die Version 4 ist das, die jeder Rechner hat. In Zukunft soll es ein 128-stelliger Code sein, der IPv6 oder IPv6 auf Deutsch. Mit dem kann man denn natürlich wesentlich mehr Geräte haben. Wir haben ja heute das Problem, dass wir mehr Geräte im Internet haben, an Netzwerken haben, als wir IP-Nummern haben. Deswegen gibt es ja so Adressbereiche, der 192, 168 oder 192.0 zum Beispiel, die werden überhaupt nicht weitergeleitet. Die kann man sich selber in seinem Hausnetz verteilen, seine ganzen Geräte dann verteilen und nach außen hin kommt eine ganz andere Adresse raus. Da kommen wir jetzt gleich noch zu, wenn wir über diese ganze Equipment redet. Dann gibt es nämlich noch eine andere Adresse, das ist die sogenannte MAC-Adresse. Das ist die wirkliche Hardware-Adresse eines Gerätes. Die IP-Adresse kann ich ja selber vergeben. Die MAC-Adresse teilweise auch, aber normalerweise wird die vom Hersteller vergeben. Und zwar sind die ersten 24 Bit dann, die werden von der IEEE vergeben. Das ist die Herstellerkennung. Und den Rest, den können denn die Firmen selber auffüllen und einfach eine Seriennummer im Prinzip vergeben. Und das wird auch gemacht. Diese MAC-Adresse wird auch teilweise leider weitergereicht. So kann man auch dann direkt Geräte identifizieren. Das ist dann wieder für unsere Freunde, die so Überwachungen machen, sehr interessant.
Oder für die, die durch die Gegend fahren und Netzwerke scannen.
Genau. Aber ja, wer ist der Böses dabei denkt, ne?
Ja, nur das Problem dabei ist natürlich, wenn die einmal gescannt ist und ich bin morgen in einer anderen Stadt und die wird dort wieder gescannt, da kann man natürlich auch sagen, ach, der ist ja von da. Normalerweise wohnt er doch dort. Und das ist schon eine böse Sache.
Ja, gut. Leider ist es so. Der ganzen Theorie unterliegt jetzt ein OSI-Schichtenmodell mit 7 Schichten mit den Protokollen, die laufen. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das hält sowieso kaum einer wirklich ein. Selbst in Rechenzentren werden meist nicht alle Schichten sauber erfüllt. Im Prinzip fängt es bei der Schicht 1 an, das ist das Stück Draht, das ist der Kabel, da laufen dann die physikalischen Protokolle. Und die Schicht 7, die oberste Schicht, ist dann, wie die Applikationen sich untereinander unterhalten. Da läuft dann Telnet, FTP oder TCP, TCP ist tiefer, Entschuldigung. Mhm. Aber Telnet und SMTP, HTTP und sowas, die laufen oben in der höchsten Schicht und unten sind eben X21, V24 und wie die ganzen Sachen heißen.
So. Wo ist denn dein Proxy? Wo ist der denn jetzt?
Der kommt jetzt. Wir haben jetzt erstmal, wir Johanni, bis jetzt nur am Kabel. Wir haben alle an einem Kabel gehangen und haben festgestellt, dass je mehr wir drauf kommen, desto weniger Durchsatz haben wir. Deswegen gibt es teilweise Geräte. Es gibt das Einfachste, was es gibt, ist der Proxy, das ist der Hub. Das sind einfach ein Verteiler, das ist ein Vielfachstecker im Prinzip. Da kann man Geräte einstecken, die sind alle gleichberechtigt und alles, was in den Hub reinkommt, bekommen alle mit. Das heißt, wenn Kollisionen passieren, passieren die in dem Fall auch bei allen Geräten. Es geht, man muss das ja so, dieses IP-Protokoll geht ja so, ich schicke ein Datenpaket los. Also ich gucke, Leitung ist leer, ich schicke ein Datenpaket los. In dem Datenpaket steht meine Adresse drin, mein Absender, es steht der Empfänger drin und es steht noch ein paar Daten drin, also 1500 Byte Daten drin. Das Ganze schmeiße ich in das Netz dann rein und den es angeht, der nimmt sich das und quittiert das denn. Wenn das alle machen, wie gesagt, dann geht das runter und wenn ich da nur ein Hub-Zwischen habe, ist das genauso gut, als ob alle an einem Kabel hängen, dann geht die Performance runter. Deswegen kommt der nächste Schritt, der Switch, der Schalter. Das ist im Prinzip ein intelligenter Hub, der merkt sich, wo die meisten Pakete hingehen. Wenn also von aus, wenn irgendeiner sich immer mit dem gleichen Server unterhält, dann merkt er sich das und teilt den anderen das gar nicht mehr mit. Das heißt, wenn also der Rechner von Schmitz immer mit dem großen File-Server verhandelt und da kommen Pakete vom Schmitz, dann weiß er, wenn die Antwort kommt, kann ich nur im Schmitz geben, brauchen die anderen gar nichts zu wissen. Damit werden einfach die Kollisionen wesentlich geringer. Das ist natürlich zu viel, also über so einen kleinen Switch zu machen. Deswegen gibt es sogenannte Router. Damit werden dann komplette Netze voneinander getrennt oder zusammengeführt. Also wenn ich hier Rechenzentrum A habe und da Rechenzentrum B, dann lege ich da nicht einfach einen Draht, sondern lege dann da zwei oder vielleicht noch ein Rechenzentrum C dabei. Dann kommen da jeweils Router hin und nur die Datenpakete, die für das andere Rechenzentrum bestimmt sind, die werden denn da hingeschickt und die anderen werden gar nicht zu dem hingeschickt gehen, denn zu dem, den es angeht.
Du musst da erklären, woher weiß der Router denn, genauso der wie der Switch.
Ja. Also
wie lernt er das denn?
Es gibt zwei Verfahren dabei. Es gibt die sogenannten Managed Switches und Managed Router. Da sage ich ihm, dieses WLAN soll mit diesem WLAN kommunizieren und die anderen haben nichts damit zu tun. Also dieser Adressbereich soll mit diesem Adressbereich kommunizieren und sonst hat da keiner was drin zu suchen. Ähnlich beim Switch kann ich das auch machen. Die Anwender dürfen nur in dieses Segment rein, dieses Datensegment, in dieses Adresssegment rein und die anderen haben da nichts zu suchen. Das Ganze wird nur ausgehebelt, wenn irgendwas ganz unbekannt ist. Wenn einer rumfragt, kennt einer den sowieso, dann muss man eben weltweit rumfragen, ob er ihn findet. So, jetzt kommt der Proxy. Was macht der? Der Proxy ist eine Kommunikationsschnittstelle, ist das offiziell. Sehen Sie sich Quatsch? So ein Proxy hat im Prinzip jeder zu Hause rumstehen. Denn das, was so ein kleiner Router, DSL-Router macht, der heißt dann falscherweise Router, ist im Prinzip das Gleiche. Man hat intern ein Netzwerk, auf dem auch die privaten Adressen, also die 192.168 irgendwas sind. Von außen kriegt man die Adresse seines IP-Providers.
ESP, ja.
So. Wenn ich jetzt von meinem Rechner Schmitz mit 192 und 68.0.10 mit der Telekom reden will oder mit dem AOL reden will oder mit Google reden will, die ja eine ganz andere Adresse haben, dann geht der Router her, nimmt das Paket, gibt als Absenderangabe seine eigene, also die IP-Adresse, die er vom Telekom-Provider gekriegt hat, schreibt die rein und schickt das Paket auf die Reise. Wenn die Antwort jetzt kommt, weiß er, die kommt von der Adresse, also von dem, den ich angefragt habe, tauscht den Adressteil wieder aus, nimmt seine eigene Adresse raus, schreibt die Adresse des richtigen Endgeräts rein und gibt die dann ins Hausnetz rein. Und so kriegt mein Rechner dann plötzlich auch das Datenpaket, auch nur das Datenpaket, das ihn etwas angeht.
Also eigentlich ein Übersetzer.
Ja, ein Konzentrator-Übersetzer. Mhm. Der Vorteil ist davon, dass man eine gewisse Anonymität dahinter hat. Deswegen machen Firmen das gerne. Die stellen vorne einen Proxy hin und alles, was dahinter ist, hat die Hausadressen. Und außen erscheint nur eine einzige Adresse, die ist eben denn von der Firma Google, die ist eben von der Firma CC2 oder irgendwas. Das ist die offizielle Adresse.
Hat denn meine Fritzbox zum Beispiel diese Routerfunktion?
Ja.
Das heißt, das nicht nur Firmen, sondern mittlerweile ist es im Privatbereich genauso, dass man von außen gar nicht mehr die wirkliche IP-Adresse der Endgeräte sehen kann.
Nee. Nein, man kriegt ja auch, man muss ja auch so sehen, da es ja so wenig IP-Adressen gibt, kriegt man ja per DHCP, heißt das, also dynamisch Adressen verteilt, Dynamic Host Protokoll, bekommt man eine einzige IP-Adresse von seinem Internetprovider oder man hat einen Vertrag, dass man zwei oder drei kriegt oder man hat eine Firma hat vielleicht einen Adressbereich. Aber du kriegst als Privatmann in der Regel nur eine einzige Adresse.
Die Erklärung von diesem Proxy, ich glaube, die habe ich mir ein bisschen einfacher im Apparat gemacht. Das ging damals schon in puncto BTX, war der Proxy eine große Sache gewesen. Und zwar, die Zentrale von BTX ist ja in Ulm. Oder war in Ulm. Und dort waren alle Informationen vorhanden. Und es gab in Köln zum Beispiel einen Proxy. Und wenn ich da eine Information aus Ulm hergeholt habe, dann hat sich der Proxy die gemerkt. Und wenn jetzt ein anderer aus Dortmund in Köln zugegriffen hat, wollte dieselbe Information haben, dann kam die nicht mehr von Ulm, sondern die kam eben aus diesem Proxy heraus.
Das hält der Proxy vor, wenn es die gleiche Informationsabfrage ist, dann antwortet er direkt darauf.
Und es war so ein bisschen kritisch war damals gewesen, dass man sagte, ja, dieser Proxy, der muss ja nicht unbedingt so ganz aktuell sein, weil er eventuell auch so eine stundenalte Information rausgibt, weil das schneller geht. Und damals war ja in der Tat, das war ja keine Autobahn, die nach Ulm fuhr, sondern es dauerte eben lange und deshalb hat man diese Proxy-Situation also geschaffen.
Ja, heute werden auch Anfragen, wenn viele Anfragen gleichartig sind, werden im Proxy abgefangen. Dafür ist er eben etwas intelligenter und wenn die etwas veraltet ist, fragt er eben im Netz weiter nach. Die Netze sind heute schnell genug. Deswegen muss das nicht sein, dass man das so lange vorspeichert oder stundenlang vorhält. Man hat die eben in Firmen davor, um eher die Mitarbeiter, die hinter sind, vor dem direkten Zugriff vom Internet zu schützen. Außerdem hat man seine privaten Adressen, seinen privaten Adressrange intern und hat extern nur die eine Adresse, die man bekommt. Im Privatfall jetzt. Firmen wie unsere Firma, die hat einen größeren Adressrange, weil wir ganz viele Server haben, die direkt mit der Umwelt kommunizieren, die also direkt von außen ansprechbar sind. Und die haben dann eben eine offizielle Adresse, die außen zu sehen ist. Aber unsere Arbeitsplätze haben alle 10-10er-Netze, also 10er-Netze. Das ist auch ein privates Netz. Die kann man nach außen gar nicht sehen. Also wenn du meinen Arbeitsplatzrechner von außen anpingen könntest, würdest du immer die Adresse sehen, die dir in dem Falle der Proxy gibt.
Nun haben wir ja über die IPv4 gesprochen. Ich kenne auch nur IPv4 bei mir, das 192, 168, 178, 0 oder so etwas. Und nun soll ja diese IPv6 kommen, die ja Millionen IP-Adressen auf Quadratmeter oder Quadratzentimeter hergeben kann. Das ist
Ja.
Und jedes Gerät, meinetwegen auch ein Bleistift, wenn es denn sein muss, mit einer IP-Adresse ausstatten kann. Oder irgendetwas, ein Feuerzeug oder irgendetwas, was heute noch blödsinnig erscheint.
Ja.
Warum kommt das nicht schneller? Denn ich habe immer noch IPv4.
Das ist zum einen die Trägheit, zum anderen musst du dir das, was wir heute als Internet haben, ist ja ein Netz, das weltweit geht, in dem alle möglichen Arten von Netzwerkequipment, in dem also alte Router, alte Switches, alte Proxy-Server rumstehen, die eventuell IPv6 noch gar nicht können. Oder wenn man einen Rechner hat mit einem alten Betriebssystem, ich glaube Windows 95 konnte auch noch kein IPv6. Nee, das kam erst mit Windows 2000. Wenn man so alte Geräte hat und sagt, man macht jetzt nur IPv6, dann wäre ein großer Teil der Geräte plötzlich ausgeschlossen vom World Wide Web. Es gibt heute Versuche, dass man sagt, okay, wir fahren extern IPv6 nach außen hin im öffentlichen Bereich und fährt aber intern weiter mit IPv4, weil zum Beispiel dann noch alte Drucker rumstehen. Und Drucker sind, wenn man den Wolfgang Rudolph fragt, dann wird er es besser wissen, Drucker sind immer noch ein wichtiger Bestandteil einer Firmeninfrastruktur.
Ja, ohne Drucker geht gar nichts. Deswegen machen die immer so Druck, wenn die Drucker nicht mehr laufen.
Ja.
Und man muss auch bei dem IPv6, die meisten gebrauchten IP-Adressen, die werden ja aus dem Kleinkram dann kommen. Die werden ja jetzt an der Toaster sein und das wird der, was weiß ich, dann der...
Und dein Personalausweis sein, weil du dann auch eindeutig identifizierbar bist.
Das heißt, die IPv6, die wird ja da in diesem Bereich sein. Und nach außen, das wird ja kaum größer werden.
Nein. Die Tendenz ist bei IPv6, dass man dann nur noch offene IP-Adressen, also öffentliche IP-Adressen hat, dass man dann diese, Anführungszeichen, Krücke des privaten Netzes nicht mehr braucht.
Die Datensicherheit wird dann katastrophal zusammenbrechen, weil dann jedes Gerät weltweit von jedem Ort ansprechbar ist, weil du dich dann nicht mehr hinter deinem Proxy verstecken kannst, weil, ja, es ist einfach so, weil jeder dann eine feste IP hat, es wird keine dynamischen IP-Adressen mehr geben, weil ein Hacker, der hängt sich dann auf deine IP und hackt dann 20 Jahre, bis er da durchgekommen ist. Jetzt im Moment wirst du zwangsgetrennt irgendwann nachts und so und bekommst eine neue IP von deinem ISP verpasst und der Hacker findet dich nicht mehr, weil er dich ja noch nicht geknackt hat. Es wird Probleme mit sich bringen, über die so noch nicht diskutiert worden ist. Datenschutz und Geräteschutz wird also viel, viel schwieriger werden, als das heute ist, weil jedes Endgerät, jedes Furz-Endgerät muss dann mehr Sicherheit haben.
Also da wird sicherlich sehr intensiv darüber diskutiert in den Fachkreisen. Den Fachleuten ist sehr bewusst, was damit passiert. Übrigens, diese Umsetzung, da müsste man vielleicht noch sagen, jetzt als Abschluss, DNS, Domain Name Service, Domain Name, und nochmal, Domain Name System. Jedes Gerät, haben wir gesagt, das im Internet ist, hat eine IP-Adresse, eine öffentliche IP-Adresse, wenn es ansprechbar sein soll von außen. Aber du weißt ja nicht immer die IP-Adresse deines Partners, den er haben will. Deswegen gibt es seit ewigen Zeiten schon, na gut, was ist ewig, die Welt ist 4 Milliarden Jahre alt, gibt es tausende von Servern, die irgendwo verteilt stehen, die im Prinzip nur ein Adressbuch sind. Wenn du also heute google.com oder google.de oder sonst was eingibst, dann rennt die Information erstmal zu dem DNS-Server, wenn sie nicht lokal gespeichert ist, zu dem DNS-Server, fragt, wer ist denn das eigentlich? Denn zurück kommt denn die IP-Adresse und mit der IP-Adresse wird das Datenpaket dann an den eigentlichen Empfänger geschickt. Um dann nicht die Dinger nicht zu überlasten, geht man her und hat in jedem PC heute, in jedem Rechner einen DNS-Puffer drin. Und wenn man eine Adresse öfter besucht, dann setzt der direkt lokal schon die Adresse ein. Und da passiert es dann schon mal, dass ein Paket zurückkommt, den kenne ich nicht. Und wenn man es nochmal macht, kennt er das dann plötzlich wieder.
Hm. Ja, und für mich ist das auch interessant, wenn ich den DNS zum Beispiel als Server nutze, da kann ich eben sagen, ich habe eine IP-Adresse, die wird dem DNS-Server gemeldet und kann die dann weltweit von diesem dann mir abgeben.
Ja, Ja, das DynDNS geht ja so vor, du kriegst ja nicht immer die gleiche Adresse von deinem Provider. Du kriegst ja auch, wenn du dich bei deinem Provider anmeldest, irgendeine Adresse zugeteilt, die hat eine Laufzeit von ein paar Tagen, kommt auf den Provider an oder auch nur ein paar Stunden, dann kriegst du eine neue IP-Adresse. Dein Router, der mit DynDNS kommunizieren kann, ruft den alle Zeit, die du einstellst, mal an, alle 10 Minuten oder alle Stunde oder jeden Tag mal an und sagt, meine aktuelle Adresse ist so und so. Wenn jetzt einer die Anfrage stellt, dns.irgendwas, bug.com oder was, nein, bug.dns.com, dann geht das Paket erst nach DNS, DynDNS, der kennt ja deine letzte IP-Adresse, die du mitgeteilt hast, die wird ausgetauscht und so bist du dann weltweit erreichbar.
Ja, das nutze ich zum Beispiel für Kameras.
Ja, klar.
Nicht nur dafür, für viele Sachen, ja. Gut, aber dafür musst du dann wieder deine Ports freigeben, damit du überhaupt aus deinem privaten Netzwerk nach draußen kannst, beziehungsweise auch von draußen angesprochen werden kannst. Ein weites Thema, da können wir noch eine Stunde drüber sprechen. Übrigens Netzwerke. Netzwerk hat man doch früher eine Menge Bausteine gebraucht. Meine ersten Netzwerkinterfaces, das waren Morsekarten. Mittlerweile hat auf der Embedded World, die vom 28.02. bis 1.03. in Nürnberg stattfand, und ein koreanisches Unternehmen etwas vorgestellt, Wisnet heißen die, dass man wirklich ein Netzwerk-Chip hat, diesen W5200. Und der kann Internetprotokoll, TCP/IP, als reine nackte Hardware. Und der ist in der Lage, selbstständig die Protokolle TCP, IPv6, UDP, ICMP, IGMP, RIP und PPPoE inklusive Multicast zu erkennen und sich daran einzustellen und kann gleichzeitig bis zu 8 TCP-IP-Verbindungen aufbauen. So verfügt über einen Empfangs- und Sendebuffer von 32 Kilobyte. Und soll einen minimalen Stromverbrauch noch haben. Es gibt verschiedene Versionen, die auch noch mehr können, die auch noch besser können. Es gibt sowas sogar auf Boards aufgebaut, damit man selbst damit etwas entwickeln kann. Also da tut sich eine ganze Menge. Und auch wieder hier Korea, Südkorea. Es ist schon toll, was aus dieser Richtung mittlerweile alles kommt. Und es kommt nicht aus den USA und nicht aus Europa.
Ja, da hat die Entwicklung sich sehr verlagert in den asiatischen Raum, weil die eher auf portable Geräte aus sind. Das ist dort populärer noch als bei uns und als in den USA.
Aber ich habe noch was aus Europa kommt. Ich werde mir nächste Woche mein Haus drucken. Ja.
Cool.
Ja. die Firma D-Shape. Das ist ein englisches Unternehmen, die hat einen 3D-Drucker entwickelt, mit der sie auch bereits große Skulpturen und sowas gedruckt hat. Und das jetzige Gerät, das kann Gebäude, Bauteile, Elemente oder sonst was mit einer Größe von 6x6x1 Meter drucken. Und das ist erstmal die Vorstufe. Und in einer Geschwindigkeit, also die brauchen pro Schicht so zwischen 8 und 15 Minuten und können am Tag bis zu 320 Zentimeter in der Höhe drucken. Und das ist ja schon was. Im Moment machen sie das aus Sand mit einem epoxidfreien Binder. Und diese Oberfläche von dem Material hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Sandstein. Also ganz, ganz interessant. Natürlich kann man heute noch nicht wirklich ein Haus damit drucken, aber Skulpturen, zum Beispiel auch Duplikate von irgendwelchen alten Skulpturen, irgendwelchen Sachen aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, die man dann vervielfältigt, um sie auszustellen oder ähnliches, das kann man heute schon. Der nächste Schritt ist, dass man diesen 3D-Drucker nochmal deutlich vergrößern will und man sucht im Moment nach Materialien, mit denen es dann möglich ist, auch eine Festigkeit zu erreichen, dass man zum Beispiel die Zwischendecken in einem Gebäude machen kann. Und dann wird es was...
Pyramiden?
Naja, also ob man die gleich so groß baut, die Drucker, weiß ich nicht. Vielleicht wenn das dann kleine, die dann hochklettern auf dem, was sie gedruckt haben und dann dort weiter ihren Zeug da absondern.
Ich könnte mir vorstellen, ein Denkmal von mir selbst zu machen.
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja.
Das ist eine feine Sache.
Ja, und da wäre Sandstein auch geeignet, das hält dann nicht für die Ewigkeit.
Aha.
Also, es tut sich immer etwas und es geht immer, immer weiter und bei uns geht es immer wieder zum Ende.
Ja. Wir gehen in den Shop und murmeln durch den Shop und nehmen einiges mit.
Das finde ich aber auch. Die Käppis sind wieder groß im Kommen, denn es wird schön draußen, die Sonne scheint und wir tun den Daumen nach oben, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und das war's dann.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.